Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Andrea Marti. In der heutigen Sendung spricht Frau Dr. Margarete Eirich zum Thema Wüstenmütter. Und so begrüße ich Sie, liebe Hörerschaft, ganz herzlich. Und wir freuen uns darauf, dass Sie erneut mit uns unterwegs sind und mehr über die Schönheit und Reinheit des katholischen Glaubens erfahren möchten. Eingangs möchte ich für diejenigen, die Frau Dr. Eirich noch nicht kennen, vorstellen. Margarete Eirich arbeitete 12 Jahre als Betriebswirtin in der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung, studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg, promovierte in Fundamentaltheologie, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Trier tätig und ist seit vielen Jahren als Publizistin und Referentin unter anderem bei Radiosendern im Einsatz. Im Rahmen einer Veranstaltung im Kloster Waaghäusl hat Frau Dr. Margarete Eirich referiert. Danke für die Aufnahme vor Ort. Ja, und nun freuen wir uns auf die Worte, Gedanken von Frau Dr. Margarete Eirich.
Interessiert es Sie, wie sich das gottgeweihte Leben in der frühen Kirche entwickelte und was für wertvolle Erkenntnisse diese erlangten? Ja, dann erfahren Sie nun mehr dazu. Bereits in der frühen Kirche begannen sich Frauen und Männer Gott zu weihen. Einige von ihnen, wie die gottgeweihten Jungfrauen, verblieben in ihren Familien oder Häusern. Andere gingen in die Wüste, um dort einzeln oder in Gruppen ein abgeschiedenes Leben mit Gebet und Arbeit zu führen. Es war geprägt von Schriftmeditation und Askese, ja also Enthaltsamkeit. Dies zog viele Ratsuchende, aber auch Nachfolger an. Neben den Bekannteren unter ihnen, den Wüstenvätern, die als geistliche Väter Abbas genannt wurden, gab es unter diesen auch Wüstenmütter, die als geistliche Mütter Ammas genannt wurden. Von ihren Erfahrungen und ihrer Weisheit können wir viel für das Leben mit Gott und den geistigen Kampf lernen. Die Kirchenväter des 4. und 5. Jahrhunderts schrieben über das Jungfräulichkeitsideal dieser Wüstenmütter in den höchsten Tönen. Für diesen Stand verlangten sie vor allem Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Die körperliche Reinheit allein genügt nicht. Sie muss verbunden sein mit einer geistigen Reinheit, die sich im Besitz aller Tugenden erweist. Ohne sie bleibt die Jungfrau von allen Leidenschaften beherrscht und wird zur Karikatur ihres frei gewählten Standes. Deshalb gehören zu den Schriften über die Jungfräulichkeit konkrete asketische Anweisungen wie Fasten, Wachen, Zurückgezogenheit, Anspruchslosigkeit und so weiter und vielfach auch praktische Hinweise für die Lebensführung. Nachdem sich bereits Jungfrauen und Witwen Gott übereignet hatten, zogen sich auch bald eben, wie angesprochen, asketische Jungfrauen ähnlich den viel bekannteren Wüstenvätern in die Abgeschiedenheit der Wüste Ägyptens zurück. Eine der ersten, die dieses Ideal lebte, war die Wüstenmutter Synkletike. Von außerordentlicher Schönheit hatte sie den Heiratsplänen ihrer Eltern erfolgreich Widerstand geleistet und ging dann nach deren Tod an den Rand ihrer Heimatstadt Alexandrien und begründete dort ein Leben in Keuschheit und Abgesondertheit, der auch andere Frauen dann später folgten. Sie zog sich in die Grabanlage eines Verwandten an den Stadtrand zurück und legte dort ihr Haar und ihre Kleiderpracht ab. Bald wurde sie zu einer Lehrerin für das geistliche Leben und gibt ihre Erfahrungen dieses gottgeweihten Lebens in Armut und Askese weiter. Christus betrachtete sie als ihren einzigen Brautwerber und die Kirche als ihr einziges Brautgemach. Mit einer großen Liebe zum Wort Gottes ausgestattet, fasst sie den Apostel Paulus als ihren Brautführer auf. Als Grundlage ihres gottgeweihten Lebens betrachtet sie die Askese, die Ordnung des praktischen Lebens. Ja, und dabei ist ihr das rechte Maß und eine kluge Mäßigung und Unterscheidung wichtig. Für sie ist das beständige Gebet eine hilfreiche Waffe und ein sicherer Schutz auf dem Weg zu Gott. Es hilft, den geistigen und sinnlichen Leidenschaften entgegenzutreten und diese durch Tugenden zu ersetzen, um dann zur Reinheit des Herzens und zur vollkommenen Liebe zu gelangen. In ihrer Lebensbeschreibung wird berichtet, dass sie, wenn sie vom Feind bestürmt wurde, den Herrn um Hilfe anflehte. Es genügte ihr nicht, durch Fasten gegen die Anfechtung anzukämpfen und ihre Seele entsprechend dem Pauluswort zu stärken, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. 2 Korinther 4,16. Vielmehr betete sie, sobald sie Angriffe vernahm. Daraufhin war der Herr zugegen und der Gegner verließ sie meistens. Solange der Kampf dauerte, griff sie zu den folgenden Waffen. Sie zog das Gebet anstelle von Waffen und Schild. Ihr Helm war die Verbindung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja, doch der Glaube ging allen voran und hielt alle ihre Waffen zusammen. Bei all ihrem Tun war sie geleitet von der Unterscheidung. Sie übertrieb das Fasten nicht, sondern sorgte sich auch um den Leib, wenn die Angriffe nachgelassen hatten. Wenn der Geist der Begierde vertrieben war, betete sie ohne Unterlass weiter, da dieser ja jederzeit wiederkommen konnte. Sie war sich stets der drohenden Gefahr einer Wiederkehr bewusst, doch setzte sie als ihren sichersten Anker ihren Glauben ganz auf Gott. Auf diese Weise vermochte sie, über Löwen und Nattern zu schreiten und alle Kraft des Feindes niederzutreten. Siehe Psalm 91, 13. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Epheser 6,12. Weil aber nichts verborgen bleibt, was nicht bekannt wird, wurde der Wohlduft der in ihr aufblühenden Tugenden bekannt. Gott weiß ja, wie er durch sie selbst die bekannt machen kann, die ihn lieben, um jene zur Besserung zu führen, die hören. So kamen Frauen zu ihr, um von ihr zu lernen. In ihrer Unterweisung lehrt sie in Anlehnung an Jesu Wort zum wichtigsten Gebot. Ich zitiere: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin wird der Anfang des Gesetzes beachtet. Darin ruht auch die Fülle der Gnade. Der Satz ist zwar schnell gesprochen, aber die Kraft in ihm ist gewaltig und grenzenlos. Denn alles, was unserer Seele nützt, hängt von ihm ab. Alles kommt aus der Liebe und sie vollendet alles. Daher ist das Ziel der Unterweisung, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1 Timotheus 1,5. Von der Liebe leitet sich auch das Tun ab. Durch die Liebe lässt sich erkennen, was zur Vollkommenheit führt. In dieser Weise ermutigte sie die Frauen stets voranzuschreiten, aufzusteigen vom Kleineren zum Größeren, ganz entsprechend dem Wort aus dem Philipperbrief: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Philipper 3,13. Die ihr folgenden Frauen ermahnt, Synkletike, vor allem vollkommene Keuschheit zu bewahren und deshalb nicht die Blicke schamlos herumstreifen zu lassen oder mit allen anderen Sinnen zu sündigen. Vielmehr geht es darum, den Blick von eitler Fantasie zu reinigen und zur Tugend aufzusteigen, gemäß Sprichwörter 4,25. Deine Augen sollen geradeaus schauen und deine Blicke richte nach vorn. In dieser Weise muss auch die Zunge von Sünde freigehalten werden. Denn das Organ, das Hymnen singt, darf weder schamlose Worte sprechen, noch sich zu übler Nachrede verleiten lassen. Auch die Ohren sollen reingehalten werden. Dies setzt jedoch voraus, dass man darauf verzichtet, häufig auszugehen. Denn durch unsere Sinne dringen die Diebe ein, auch wenn wir es nicht wollen. Anschaulich vergleicht Synkletike diese Gefahr mit einem Haus, das durch den Rauch von innen auch inwendig geschmerzt wird, weil die Türen offen stehen. Wenn wir es schon als lästig und peinlich empfinden, unsere Brüder und Eltern nackt zu sehen, um wie viel mehr muss es uns schmerzlich sein, auf der Straße Leute zu sehen, die schamlos entkleidet sind und auch noch zügellose Reden führen. Genau daher kommen doch die schimpflichen und vergiftenden Vorstellungen. Das war jetzt ein wörtliches Zitat von dieser Wüstenmutter und nicht von der heutigen Zeit, auch wenn man es sich an die heutige Zeit erinnert fühlt. Ja, also, das sind die Argumente, wieso sie davon abrät, zu viel auszugehen. Doch auch in den Häusern gilt es, wachsam zu sein, entsprechend Matthäus 24, 42. Seid also wachsam, denn je mehr die Keuschheit gefestigt ist, desto mehr kommen die lästigen, schlimmen Gedanken. Je mehr Fortschritt die Wettkämpfer machen, desto stärker ist der Gegner, gegen den sie kämpfen. Je mehr man voranschreitet, umso mehr wird man bedrängt. Daher rät sie: Achte darauf, welchen Gefahren du entkommen bist. Dann wirst du das Gegenwärtige nicht unterschätzen. Nach dem Sieg über die äußerliche und körperliche Unzucht, so Synkletike, kommt die Versuchung über die Sinne und schließlich über die Gedanken. Und daher sagt sie: Auch Frauen, die als Einsiedlerinnen leben, stellt eher der Feind hübsche Gesichter und frühere Beziehungen vor Augen. Man darf solchen Vorstellungen ganz und gar keine Beachtung schenken. Denn es steht geschrieben: Wenn der Geist des Herrschers sich gegen dich erhebt, dann gib deinen Platz nicht auf. Kohelet 10,4. Solchen Dingen zuzustimmen gleicht der Unzucht in der Welt. Mächtig ist deshalb der Kampf gegen den Geist der Unzucht, denn er ist das Hauptübel des Feindes zur Vernichtung der Seele. Und schließlich warnt die Wüstenmutter, dass auch über fromme Beziehungen durch schwesterliche und brüderliche Zuneigung Fallen möglich sind. Hier mahnt die Schrift: Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Matthäus 10,16. Es ist notwendig, immer wachsam zu sein, Denn der Feind kämpft durch äußere Akte und unterwirft durch innere Gedanken. Also der Feind, ich wiederhole nochmal, kämpft durch äußere Akte, durch äußeres Tun und unterwirft durch innere Gedanken. Also demnach muss man auch sehr auf die Gedanken achten. Als hilfreich empfiehlt Synkletike strenge Askese und reines Gebet als die allgemeinen Heilmittel gegen alle schlimmen Gedanken. Ganz konkret soll man einem ganz schlimmen Gedanken das Gegenteil entgegensetzen. Wenn zum Beispiel in der Fantasie ein schönes Antlitz auftaucht, soll man ihm in der Vorstellung geradezu brutal die Augen ausstechen und das Fleisch abziehen. Schaut man dann darauf, ist es hässlich. Auch den Leib soll man sich entstellt vorstellen. Und auf diese Weise wird sich der Verstand von dem Trugbild abwenden. Ja, sie geht mit großer Radikalität vor und rät eben entsprechend auch. Nun zur Armut. Ja, mit Weitsicht empfiehlt sie ein schrittweises und nicht überstürztes Voranschreiten im geistlichen Leben. So solle man zuerst die eigene Esslust und Weichlichkeit ablegen. Danach werde es leicht möglich sein, auch den eigenen materiellen Besitz aufzugeben. Denn solange jemand nicht das Erste aufgegeben habe, erachtet sie es als schwer, das Zweite zurückzuweisen. Also, wenn man die Esslust nicht aufgegeben hat, könne man eben die Weichlichkeit nicht zurückweisen. Für sie ist freiwillige Armut gut und erstrebenswert, denn sie stärkt die Seele und hilft im geistigen Kampf. Sie ist der kostbarste Schatz für die Seele. Denn wer sich von allem überflüssigen Besitz gelöst hat, der kann seinen Blick ungeteilt zum Herrn wenden und singt in aller Reinheit die göttlichen Worte. Unsere Augen hoffen auf dich. Du gibst zur rechten Zeit Speise denen, die dich lieben. Auch wird der Feind viel leichter ohne Anhänglichkeiten überwunden. Daher warnt die Wüstenmutter nachdrücklich vor der Habsucht, denn diese ist in ihren Augen abscheulich, weil sie zum Laster führt. Deshalb mahnt Paulus: Die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. 1. Timotheus 6,10. Aus ihr erwächst nämlich das Verlangen nach Reichtum, Meineid, Diebstahl, Raub, Unzucht, Neid, Bruderhass, Krieg, Götzendienst, Geiz und alles, was daraus entsteht, wie Heuchelei, Schmeichelei, Spott. Aus diesem Grund bezeichnet der Apostel die Habsucht als die Mutter allen Übels. Ist sie doch immer mit Neid verbunden und richtet deshalb stets den zugrunde, der von ihr besessen ist. Die Wüstenmutter empfiehlt stattdessen, nach den wahren Reichtümern zu streben. Sie versteht Armut recht umfassend. Dies zeigt sich darin, dass sie davor warnt, über die eigenen guten Werke zu sprechen. Vielmehr empfiehlt sie, mit Eifer dafür zu sorgen, dass der eigene Gewinn, das vollbrachte Gute, verborgen bleibt. Diejenigen, die von ihren eigenen Erfolgen reden, sollten versuchen, in gleicher Weise von ihren Fehlern zu reden. Denn wie ein entdeckter Schatz seinen Wert verliert, ebenso verschwindet die Tugend, sobald sie bekannt und öffentlich gemacht wird. Und auch wie Wachs am Feuer schmilzt, so gibt und unter Lob die Seele ihre Spannung und ihre Spannkraft auf. Als Hilfe erachtet sie das gegenteilige Verhalten So können Tadel und Beleidigung zur Höhe der Tugend führen, entsprechend dem Schriftwort, wonach man jubeln soll, wenn Menschen lügen und Schändliches über einen sprechen. Oder an anderer Stelle, in Bedrängnis hast du mich weit gemacht. Psalm 4,2. Also, ich wiederhole nochmal, weil das schon etwas, ja, vielleicht etwas verwundert kann. Man soll jubeln, wenn Menschen lügen und Schändliches über einem sprechen. Hier verweist sie auf Matthäus 5,11 folgende. Oder eben in der Bedrängnis hast du mich weit gemacht. Psalm 4,2. Den Ungehorsam und den Stolz bezeichnet Synkletike als Krankheit. Durch das Gegenteil, den Gehorsam, ist es jedoch möglich, die Seele von diesem eitren Krebsgeschwür zu heilen. Die Schrift sagt ja, Gehorsam ist besser als Opfer. 1 Samuel 15, 22. Und diese Empfehlung gilt ihrer Überzeugung nach für alle, besonders aber für diejenigen, die in klösterlicher Gemeinschaft leben. Gerade bei Letzteren, also den in klösterlichen Gemeinschaft Lebenden, erachtet sie den Gehorsam als wichtig, ja sogar wichtiger als Askese, als Enthaltsamkeit. Dies begründet sie damit, dass Askese zum Hochmut führen kann, aber Gehorsam Demut schenkt. Und deshalb warnt sie davor, Sklave des eigenen Willens zu sein, statt der Mutter im Glauben zu gehorchen. Hier meint sie mit Mutter im Glauben auch eben die Obere im Kloster. Schließlich unterscheidet die Wüstenmutter zwischen einer nützlichen Trauer und einer zerstörerischen. Zur nützlichen gehört das Weinen über die eigenen Sünden und über die Unwissenheit, in der sich unser Nächster befindet. Das Laster der Arkadia hingegen, also des Schwermuts, wie es unterschiedlich übersetzt wird, oder eben im Katechismus auch mit geistiger Trägheit oder mit einer Erschlaffung der Seele gleichgesetzt wird oder einem Überdruss der Dinge oder Verschließen gegenüber Gott. Ja, also das, die lehnt sie als Laster eben ab. Ja, dieses Laster rät sie durch Gebet und Psalmodieren auszutreiben, also Wiederholen der Psalmen. Ja, die Wüstenmütter und Väter haben ja immer wieder den ganzen Tag über das Wort Gottes gekaut und wiederholt. Und so ist eben bei ihnen nicht nur das immerwährende Gebet durch das Wiederholen des Gotteswortes gegeben, sondern eben auch eben dieses Wiederkäuen, und die lebten vom Wort Gottes, ja, und haben dadurch eben auch, wie sie jetzt in dem Fall hier beschreibt, eben die Arkadia von Bann gehalten, eben alles, alle Anfechtungen von sich gewiesen und abgehalten. Nun zur Askese. Mit Nachdruck betont Synkletike die Notwendigkeit der Askese und einer Ordnung der Seele, die nicht oberflächlich betrieben wird, sondern in die Tiefe geht und dabei auch die Abgründe nicht außer Acht lässt. Dies konkretisiert sie anschaulich mit recht abstoßenden Bildern. Wir haben die Haare abgeschnitten. Lasst uns auch die Würmer vom Kopf entfernen. Wenn sie noch allen allein da bleiben, also die Würmer, werden sie noch größeren Kummer bereiten. Unser Haar war das Weltliche im Leben. Ehre, Ruhm, Besitzerwerb, aufwendige Kleidung, Gebrauch von Bädern, Lust am Essen. Dies haben wir uns entschlossen aufzugeben. Aber mehr noch müssen wir die Seelen verschlingenden Würmer wegschneiden. Und dazu gehören üble Nachrede, Meineid und Habsucht. Also sie verwendet wirklich sehr plastische Bilder, die Würmer sind, ich wiederhole nochmal, üble Nachrede, Meineid und Habsucht. Das sind Würmer in der Seele, die wir eben abschneiden müssen, so wie wir die Haare abgeschnitten haben. Das ist klar, also heute ja und bis heute noch so, dass eben in den Klöstern den Frauen die Haare in der Regel abgeschnitten werden. Und diesen Vergleich verwendet sie eben damals schon. Weil bei der Jungfrau und dem Mönch die kleinsten Sünden sichtbar sind, muss das Haus ständig sauber gehalten werden. Und man muss Acht geben, dass keines der seelenverderbenden Insekten sich in die Schatzkammern der Seele einschleicht. Also sie hat viele Bilder, nicht nur das mit den Würmern, sondern eben auch die Insekten, die die Seele verderben und sich in die Schatzkammer der Seele einschleichen. Ja, und daher muss alles mit dem heiligen Weihrauch des Gebets beräuchert werden. Denn wie man die giftigen Tiere mit schärferen Mitteln verscheucht, so vertreibt das Gebet mit Fasten die unreinen Gedanken. Der eigene Wille, Wahrhaftigkeit und Wachsamkeit aber helfen, so ihre nachdrückliche Empfehlung, über die Tiefen der Laster, während Willensschwäche und Sorglosigkeit die Seele verderben können. Deshalb mahnt sie, immer auf der Hut zu sein, weil der Teufel seine Fallen entsprechend der Natur der Menschen legt, den einen in seiner Verzweiflung, den anderen durch die eitle Ruhmsucht, wie der andere, indem er ihnen das Gift der Begierde eingibt, ihre Erregung bis zum Zorn treibt oder sie durch übertriebene Geschäftigkeit zerstreut. Mit klaren Worten mahnt sie zur Einfachheit und immer wieder zu fasten, denn die Schrift sagt, die Seele, die satt ist, verschmäht den Honig. Stopfe dich nicht mit Brot voll und du wirst auch nicht nach Wein verlangen. Begierde, Lust und Traurigkeit bezeichnet sie als drei Hauptübel. Diese hängen voneinander ab und eines von ihnen folgt auf das andere, während man die vom Körper kommende Lust bis zu einem bestimmten Maß beherrschen kann, kommt die Begierde aus der Seele und kann ihrer Einschätzung nach unmöglich beherrscht werden. Sie rät daher, gib deshalb der Begierde keinen Raum, dann wirst du auch die Traurigkeit und die Lust verscheuchen. Lässt man sie jedoch stark werden, wird sich dies auf die anderen auswirken. Diese werden sich verbreiten, denn die Schrift sagt, gib dem Wasser keinen Ausfluss. Sprichwort 25:25. Zudem wird man stets von Traurigkeit befallen, wenn man die anderen beiden nicht bezähmt. Also, man wird von Traurigkeit befallen, wenn man Begierde und Lust nicht bezähmt. Und zugleich mahnt sie zur Klugheit. Gute und von Gott angeregte Askese kann man am rechten Maß erkennen. Deshalb muss unterschieden werden, von woher der Antrieb zum Fasten kommt. Die Maßlosigkeit ist immer zerstörerisch. Setze nicht alle Waffen auf einmal ein. Wenn du im Kampf unbewaffnet entdeckt wirst, wirst du leicht gefangen werden. Unsere Waffen sind der Leib, die Seele ist der Soldat. Trage für beide Sorge im Blick auf das, was notwendig ist. Bist du jung und gesund, dann faste. Das Alter wird mit seinen Schwächen kommen. So viel du magst, sorge für Nahrung im Voraus, damit du sie findest, wenn du es nicht mehr vermagst. Also man sieht die Klugheit, sie sagt, solange man jung ist, soll man fasten, weil es dann einfach leichter ist und möglich ist. Wenn dann die Schwächen des Alters kommen, soll man einfach auch vorsorgen mit der Nahrung, soweit man kann, dass man einfach dann auch immer etwas zu essen hat. Erneut und mit bildlichen Vergleichen warnt sie davor, bei Gegenwind aufzugeben. Dann soll man nicht das Schiff erleichtern, sondern eine kleine Ruhepause einlegen oder gegen den Sturm ankämpfen und die Fahrt fortsetzen. Treffen wir auf Gegenwind, dann müssen wir das Kreuz als Segen anspannen und furchtlos unsere Reise fortsetzen. Ja, also wenn Gegenwind kommt, dann soll man eben den Segel anspannen und eben dann die Reise mit entsprechender Fahrt fortsetzen. Ja, nun allgemeine Weisungen auch der geistlichen Mutter Synklitike. Immer wieder finden sich bei ihr in ihrer Unterweisung auch praktische Hinweise. So empfiehlt sie eben, das ganze Denken dem Herrn zu übergeben, weil nämlich dann herrschen wir über den Feind, über den, der uns bisher beherrscht hat. Denn die eigenen Gedanken erachtet die Wüstenmutter als bedeutsam für das geistige Leben und daher mahnt sie eindringlich, über diese zu wachen. Also die Gedanken hatten wir ja vorhin schon, dass die wichtig sind und jetzt hier einfach nochmal, dass wir über sie wachen sollen und sie dem Herrn übergeben. Wir müssen unbedingt auf der Hut sein gegen Angriffe der Geister von außen, aber in gleicher Weise die Unreinheit aus den inneren Gedanken ausschöpfen und immer gilt es, wachsam zu sein über die Gedanken, denn sie bedrängen uns ständig. Eben daher empfiehlt sie es, sie auch dem Herrn immer wieder zu übergeben. Und das Augenmerk auf die Gedanken erachtet sie eben als sehr wichtig, denn mit den Gedanken beginnen die Taten und daher mahnt sie. Es ist notwendig, streng und mit großer Sorgfalt über unsere Gedanken zu wachen. Denn der Feind möchte die Seele zerstören wie ein Haus. Er schafft seinen Einsturz entweder vom Fundament her oder er fängt vom Dach an und legt es ganz nieder oder er kommt durch die Fenster, fesselt zuerst den Hausherrn und unterwirft sich dann alles. Also sie hat wirklich sehr anschauliche Beispiele, finde ich. Das Fundament ist eben, entweder kommt der Feind über das Fundament oder über das Dach oder durch die Fenster. Also das ist schon interessant, wie listig sie den Feind ansieht. Anschaulich vergleicht sie unsere Seele mit einem Haus, wobei der Glaube das Dach ist, während die Fenster die Sinne und unsere guten Taten das Fundament bilden. Sie empfiehlt, vieläugig und immer auf der Hut zu sein. Vor allem soll man sich nie sorglos wähnen, denn die Schrift sagt, wer zu stehen glaubt, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 12. Wenn die ersten Fallen wie Essgier, Vergnügungssucht, Unzucht überwunden sind, folgen Habsucht und Selbstsucht. Sind dann diese Leidenschaften des Anfangs beherrscht, folgen der Stolz und der Ehrgeiz. Gegen diese empfiehlt die Wüstenmütter Verdemütigungen unterschiedlicher Art, wie Bibelworte, wie ich bin ein Wurm und kein Mensch oder ich bin Erde und Asche oder Tadel oder sich das Leben von Heiligen in Erinnerung zu rufen. Also das sind eben Verdemütigungen, die sie empfiehlt. Und mit langer Unterhaltung soll man auch nicht viel Zeit verbringen und zudem nicht streitsüchtig sein. Als dringend erachtet sie, den aufkeimenden Stolz rechtzeitig zu unterdrücken. Wenn aber eine Seele nachlässig und säumig im Guten geworden ist, soll man sie durch Lob motivieren. Wichtig ist ihr vor allem, sich immer vom Heiligen Geist anregen zu lassen. Ihre Unterweisung unterliegt Synklitike immer wieder mit anschaulichen Vergleichen. Wie tüchtige Bauern kleine und schwache Pflanzen begießen und sie hegen und pflegen, so beschneiden sie andererseits zu große Pflanzen und deren Wildwüchse. Während sie den Stolz als das größte Übel betrachtet, hält sie die Demut für hohe Vollkommenheit und die schönste aller Tugenden. Weil sie so heilsam und gut ist, habe der Herr selbst sich damit bekleidet und zugleich eingeladen: Lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Matthäus 11, 29. Jesus nahm Knechtsgestalt an, Philipper 2, 6, wurde geschlagen und gedemütigt. Die uns von ihm vorgelebte Demut empfiehlt sie, nachzuahmen. Und zu ihr gelangt man durch Vorwürfe, Beleidigungen, durch Schläge. Weiter warnt sie, dass es Menschen gibt, die sich zwar äußerlich verdemütigen, aber dabei nur ihren eigenen Ruhm suchen. Und wenn sie hingegen auch nur ein wenig gedemütigt werden, können sie dies überhaupt nicht ertragen. Auch hier gilt: An den Früchten kann man echte Demut erkennen. Siehe Matthäus 7,16. Mit aller Klarheit mahnt sie, wie es unmöglich ist, ein Schiff ohne Nägel zu bauen. Ebenso ist es unmöglich, ohne die Demut gerettet zu werden. Das sind natürlich schon heftige Worte, wie es unmöglich ist, ein Schiff ohne Nägel zu bauen. Genauso ist es unmöglich, ohne Demut gerettet zu werden. Ganz offen und ohne Beschönigung beschreibt die Wüstenmutter den geistlichen Weg. Nach schweren Kämpfen und Mühen stellt sie aber dann unbeschreibliche Freude in Aussicht. Doch wichtiger als das Aushalten dieses Ringens ist für sie, Gott in Liebe anzuhangen. Denn wenn meine ganze Habe ich verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, hätte aber die Liebe nicht, nützte es nichts. Ich wäre nur dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Siehe 1. Korinther 13, 3, 1. Mit großer Zuneigung zu ihrem Bräutigam stellt sie schließlich fest, dass der Herr, der immer um unsere Erlösung besorgt ist, es nicht zulässt, dass auch nur ein bisschen unserer Seele ohne Schutz bleibe. Und mit großer Liebe und Vertrauen wirft sie sich ganz auf ihren Bräutigam. Regt sich in uns die Lust, dann fördert der Herr unsere Selbstbeherrschung. In diesem Kampf empfiehlt sie den wechselseitigen Einsatz von Tugenden gegen Untugenden. So hilft die Demut gegen den Stolz und eine vermehrte Liebe wirkt gegen den Hass. Welchen Pfeil auch immer der Feind auf uns schießt, der Herr beschützt uns mit seinen stärkeren Waffen und zwar zu unserem Heil und zur Niederlage des Feindes.
Thank you.
Frau Dr. Margarete Eirich referiert im zweiten Teil über die Wüstenmütter. Weiterhin viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Nur noch einige abschließende Gedanken von der Wüstenmutter. Ähnlich der Traurigkeit Akedia sieht sie auch den Zorn nicht nur negativ. Vielmehr meint sie, dass er in gewissen Momenten sogar nützlich sei. Ähnlich der Traurigkeit Akedia sieht sie auch den Zorn nicht nur negativ. Vielmehr meint sie, dass er in gewissen Momenten sogar nützlich sein kann. Gegen Menschen gerichtet hält sie ihn für verwerflich. Als dienlich erachteten sie ihn hingegen, wenn er gegen die Dämonen eingesetzt wird. Umso wichtiger sei es, den Zorn zu beherrschen. Auch innerer Groll ist ein großes Übel, denn er sitzt sich in der Seele fest und lässt den Menschen zu einem wilden Tier werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Innerer Groll ist ein großes Übel, denn er setzt sich in der Seele fest und lässt den Menschen zu einem wilden Tier werden. Der Herr aber mahnt stets, sich mit dem Bruder zu versöhnen. Siehe Matthäus 5,24. Mit Verweis auf Epheser 4,26 wiederholt sie immer wieder, dass man sich versöhnen muss, noch bevor die Sonne untergeht. Epheser 4,26. Auch schlecht gegen den Nächsten zu reden, hält sie für schlimm. Denn deine Zunge hat Unrecht im Sinn. Psalm 52,5. Und wenn man dennoch damit fortfahre, werde Gott dich am Ende vernichten, wird dich aus deinem Zelt verstoßen und deine Wurzel aus dem Land der Lebendigen reißen. Psalm 52,7. Das ist die Folge, wenn man Böses nachträgt. Daher gilt es, sehr auf der Hut zu sein vor innerem Groll und bösen Erinnerungen. Denn sie haben oft Neid, Nachrede und Kummer zur Folge. Diese erachtet Synkletike als äußerst gefährlich. Deshalb mahnt sie mit Nachdruck, auf üble Nachrede nicht zu hören und nicht zum Aufnahmegefäß für die Fehler anderer zu werden. Wörtlich sagt sie: Halte deine Seele frei von allem Unrat. Meine Schwester, wenn du übel riechendes, schmutziges Gerede aufnimmst, dann mischst du mit deinen bösen Gedanken Schmutz in dein Gebet und grundlos wirst du die hassen, die mit dir leben. Wenn du deine Ohren vollstopfst mit der unmenschlichen, üblen Nachrede, dann wirst du auf alle mit Verachtung herabschauen. Die eindringlichen Worte der Wüstenmutter sind an Klarheit nicht zu überbieten. So sagt sie: Deshalb müssen wir die Zunge und das Ohr bewachen, um nichts von dieser Art zu sagen, noch es mit Leidenschaft zu hören. Denn es steht geschrieben: Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten. Exodus 23,1. Und wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Psalm 101,5. Oder, dass mein Mund nicht rede von den Werken der Menschen. Denn bei der üblen Nachrede spricht man von etwas, das gar kein Werk ist, von etwas, das gar nicht geschehen ist, so Synkletike in ihrer geistlichen Unterweisung. Man soll stattdessen mit der Heiligen Schrift handeln und sprechen. Ich bin wie ein Tauber, der nicht hört, wie ein Stummer, der den Mund nicht auftut. Psalm 38,14. Immer wieder zitiert sie in ihrer Lehre das Wort Gottes, das sie oft in den Alltag einbindet, um ihre Weisungen noch besser zu veranschaulichen. Besonders die Psalmen haben es ihr angetan. Die Anschaulichkeit und Klarheit der Mystenmutter erstaunen immer wieder und führen zu einem tieferen Verständnis einzelner Bibelstellen. Nachdrücklich warnt Synkletike davor, sich am Unglück anderer zu freuen. Vielmehr soll man auch seine Feinde lieben, wie der Herr dies ausdrücklich wünscht. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Matthäus 5, 46. Tiefsinnig stellt sie fest, dass um das Gute zu tun kein Kampf und keine Kunst notwendig sind, weil man dies ja gerne tut. Aber um das Böse auszumerzen, bedarf es göttlicher Belehrung und großer Anstrengung. Denn das Himmelreich gehört nicht den Nachlässigen und Sorglosen, sondern denen, die darum kämpfen. Siehe Matthäus 11, 12. Als Ziel allen Strebens stellt die Wüstenmutter uns das himmlische Jerusalem vor Augen. Galater 4, 26. Dies bezeichnet sie als unsere Stadt und unsere Mutter, während Gott unser Vater ist. Also das himmlische Jerusalem ist unsere Mutter und Gott unser Vater. Sehr schön. Während wir auf Erden nur Gast sind, sollen wir nach dem ewigen Leben hungern. Was immer wir in dieser Welt tun und gewinnen, das müssen wir für unbedeutend halten im Vergleich zu dem zukünftigen ewigen Gut. Aus diesem Grund ruft sie dazu auf: Lasst uns hier besonnen leben, um das ewige Leben zu erlangen. Und in dieser Weise spricht sie auch von drei Geburten, beziehungsweise davon, dass wir dreimal zum Leben geboren werden. Erstens aus dem Mutterleib, zweitens durch unsere Bekehrung und guten Werke und drittens für den Himmel. Ja, was können wir abschließend zusammenfassen? Von dem frühen gottgeweihten Leben der Wüstenmütter können wir viel lernen für das geistliche Leben, insbesondere für den geistigen Kampf. Sie haben ihr Leben durch und durch auf das Wort Gottes, die Heilige Schrift, aufgebaut, es immer wieder gekaut, mit ihm gelebt. Man hat den Eindruck, sie können die ganze Heilige Schrift auswendig. So haben sie davon gezehrt und es immer wieder in ihre Lehre und in ihr Leben eingebaut und sich danach gerichtet. Leider ist so wenig von den Wüstenmüttern bekannt. Umso wichtiger wäre es, davon noch mehr zu sprechen und davon noch mehr zu zehren. Denn sie lehren uns, sich mit dem ganzen Leben Gott zu überlassen und ganz aus dem Wort Gottes zu leben. Ja, das waren jetzt einige Schlaglichter aus meinem Buch Meine Seele, sie lebt für ihn, Zweisamkeit mit Gott für Gottgeweihte. Weitere Teile finden Sie in diesem Buch und vielleicht, so Gott will, in einer weiteren Folge dieser Sendung. So will ich abschließend beten. Herr, bitte schenke uns, wie die Wüstenmütter, zu leben, ganz auf dich hin, dich immer vor Augen zu haben und aus deinem Wort zu leben, es zu kauen, immer zu wiederholen, es als Waffe einzusetzen im geistigen Kampf. Ja, ganz aus deinem Wort zu leben. Erinnere uns bitte durch den Heiligen Geist immer wieder daran, uns nach deinem Wort auszurichten. Erinnere uns immer wieder daran, wie sehr du uns liebst, wie sehr du mit uns leben willst und wie sehr du uns liebst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Die Pädagogin und Theologin Frau Dr. Margarete Eirich referierte über die Wüstenmütter im Kloster Waghäusel. Einen herzlichen Dankes- und Segensgruß an Frau Dr. Margarete Eirich für ihre geschenkte Zeit und das gehaltvolle, differenzierte Referat. Wir wünschen Frau Dr. Eirich für ihre journalistische und mediale Arbeit den Segen Gottes mit dem Beistand des Heiligen Geistes, damit sie mit ihrem Apostolat immer wieder Menschenherzen berührt. Vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörfamilie, wir weisen unter anderem auf zwei Bücher von mehreren, die sie herausgegeben hat. Mit Feier der Eucharistie und Lektorendienst Einsam, Zweisamkeit mit Gott beim FE Medienverlag. Außerdem finden Sie diverse gehaltvolle Beiträge auf YouTube oder Instagram unter dem Namen @glaubeverstehen oder geben Sie einfach Eirich Margarete ein. Ja, liebe Hörfamilie, diese Sendung lohnt sich nochmals nachzuhören oder weiterzuleiten. Besuchen Sie uns einfach auf Podcast, nutzen Sie das Angebot, leiten Sie den Link an Familie, Freunde und Bekannte weiter. So verabschiede ich mich von Ihnen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Püezi Gott!